Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 106. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Es gibt diese Momente, in denen man merkt, Gesundheit ist nichts, das man einmal organisiert und dann läuft's einfach. Sie verändert sich, genau wie wir. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über ein Gesundheitsverständnis, das nicht nur aus Ernährungstipps und Schrittzählern besteht, sondern aus all den Dingen, die unseren Alltag, unsere Entscheidungen und unser Bewusstsein formen. In dieser Folge tauchen wir in das ein, was Gesundheit heute ausmacht. Die Wissenschaft, die Überraschung des Alltags und die persönlichen Entscheidungen, die unsere Zukunft prägen.
Experte der Woche.
Ich habe heute zum zweiten Mal Dr. Andrea Gartenbach bei mir. Sie ist Fachärztin für innere und funktionelle Medizin, Expertin für Longevity, Gründerin, Speakerin und ehemalige Leistungssportlerin. Sie steht an der Spitze einer neuen Generation von Ärzten, die die traditionelle Medizin seit Jahren von Grund auf kennt und praktiziert, aber um weitere Aspekte zur Vollständigkeit erweitert. Ihr Ziel ist Fullgevity. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Lebensdauer an sich zu verlängern, sondern vor allem auch darum, die Zeit, in der wir unser Leben aktiv, fit, gesund und glücklich führen können, zu maximieren und zu optimieren. Wie das gelingt, hören wir jetzt von ihr. Andrea, schön, dass du da bist. Du bist zurück im Podcast. Es sind jetzt wirklich erstaunlicherweise 1,5 Jahre vergangen.
Nein.
Ja, Januar 2024 warst du hier. Wenn du so zurückschaust, die letzten 18 Monate, ist ja echt ein langer Zeitraum, was hat sich im Bereich Gesundheit, Healthy Longevity so verändert?
Also 18 Monate sind in der Longevity ja sehr viel. Mhm. Da kann man auch einmal alles über den Haufen werfen, gerne mal. Deswegen ist das Feld ja so spannend. Also was hat sich verändert? Also ich finde das Bewusstsein vom Impact von Stress, also Emotional Aging sagen wir dazu, ist mehr und mehr in den Fokus gerückt. Der Zusammenhang zwischen Emotionen und der biochemischen Kaskade, also was Emotionen bewirken im Körper auf biochemischer Weise, warum sie Inflammation, also Entzündung im Körper quasi triggern und warum Gemeinschaft so wichtig ist. Das Ganze wiederum hängt dann mit unserem autonomen Nervensystem zusammen, also unserem Sympathikus, Parasympathikus und die Trigger, also was biochemisch da wirklich passiert, das finde ich total spannend, weil wir haben ganz klare Nachweise mittlerweile, dass wir neuroinflammatorische Feedbackschleifen haben, also das ganze Thema rund um, wie die Emotionen unser Immunsystem beeinflussen. Wir können das nachweisen. Spannend eben auch, warum das Ganze, also wenn wir in einem Stressmodus sind, und der Stressmodus muss ja nicht heißen, ich mache zu viel Sport, ich renne irgendwo hin, sondern das können auch die eigenen Gedanken sein, das kann ein toxisches Umfeld sein, das immer wieder uns in so einen Fluchtmodus vom Nervensystem steckt. Diesen Zusammenhang mit dem hochsensitiven CRP, TNF-Alpha, Interleukin, also das ganze beschleunigte Altersprozess vom Inflammaging zum Beispiel. Sehr spannend auch das ganze Thema Oxytocin. Wir hatten es gerade kürzlich in London, da haben wir viel darüber gesprochen, weil die Amerikaner arbeiten viel mit Oxytocin-Nasenspray zum Beispiel. Mhm. Und in Deutschland ist es verboten.
Warum machen die das?
Weil wir eben gerade diese emotionale antiinflammatorische Achse damit sehr gut quasi steuern können. Man kann natürlich auch, ne, also Körperberührung, sich umarmen, Wärme, Wärmflasche. Mhm. In gewisser Weise gibt es ja auch mittlerweile diese Gewichtsdecken, wo es wirklich spannende Untersuchungen auch gibt. Also all dieses ganze Thema rund um inflammatorisches Altern und emotionales Altern und vor allen Dingen der Impact von Stress. Mark Heimann hat gerade kürzlich einen Post gemacht, dass für ihn das ganze Thema der Resilienz viel wichtiger eigentlich ist als Sport und Co. Ich finde es gar nicht unbedingt die Resilienz, es sind vor allem die Emotionen, weil das so der Grundpfeiler ist, die jede Millisekunde mit uns mitläuft. Also würde da nochmal so einen draufsetzen. Das finde ich ganz interessant. Und dann eben in Zusammenhang dessen das ganze Thema von Neuroplastizität. Wir können den BDNF mittlerweile sehr gut messen, also den Brain Derived Nootropic Factor. Wir können damit wieder sehr gut mit unserer Herzratenvariabilität agieren. Biochemische Stabilisierung rund um das ganze Thema Redox-System, Peroxynitrit und mitochondrale Flexibilität. Mhm. finde ich, da kam jetzt auch doch relativ viel raus.
Du musst das für unsere Hörer erklären, was heißt
ja,
das?
Ja, so, Entschuldigung, jetzt ist, wir haben, vielleicht muss man davor sagen, wir haben eben schon ein bisschen geplaudert und sind schon ein bisschen direkt tief eingestiegen. Also wir können in unserem Blut bestimmte Biomarker messen, die uns zeigen, wie unser System biochemisch, also über unsere Botenstoffe im Körper, sei es Hormone, Elektrolyte und so weiter, eben auf Stress reagiert. Und je mehr Stress wir haben, desto mehr Kofaktoren werden verbraucht, also was wie Magnesium, Selen, Zink, Eisen und so weiter, Kupfer, um bestimmte Prozesse herzustellen und auch Prozesse quasi zu balancieren. Also ich sag mal das so ein bisschen, ne, wenn man viel Energie braucht, verbrennt man und dann entsteht natürlich auch biochemischer Abfall, jetzt mal so in Anführungsstrichen gesagt. Und der ganze Mechanismus dadurch, den versteht man mittlerweile ganz gut. Und wenn wir dann in die Forschung der Mitochondrien mit reinblickt, also unsere Kraftwerke der Zelle, kommen ganz schnell das ganze Thema Stoffwechsel und Peptide mit auf. Das haben bestimmt viele schon gehört, die sogenannte Abnehmspritze. Ich finde das immer ganz schade, dass man das so nennt. Das sind die sogenannten GLP-1-Modulatoren. In den letzten anderthalb Jahren ist unglaublich viel Forschung rausgekommen, welches riesige Potenzial dieses Peptid hat. Ja. Wir sprechen hier wirklich nicht mehr nur von Abnehmen, was sicher für viele sehr hilfreich und sinnvoll ist, sondern wir sehen den Einfluss auf die Modulation der Neurologie, Neuroinflammation, metabolische Resilienz, also alles, was Entzündung, Alzheimer, Prävention und Altersprozesse betrifft. Da kommt sicher noch sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr spannend und das GLP-1, also sozusagen die Abnehmspritze, ist ja nur eins der Peptide. Also wir haben ja beide jetzt auch schon öfter über Peptide wie das BPC-157 und TB gesprochen oder jetzt gerade neu in der Zulassung durch die FDA ist das SS31 für die Mitochondrien, also für eine wirklich primäre sogenannte Mitochondriopathie, aber wir in der Longevity-Medizin nutzen ja immer alles gern sogenannt Second Purpose, also der zweite Verwendungsschritt, den wir dann sozusagen in die Prävention setzen, gibt es sehr, sehr spannende Daten, finde ich total interessant. Da passiert jetzt wirklich so ein Paradigmenwechsel, dass es eben nicht nur um das Abnehmen und die Stoffwechselkontrolle geht, sondern wir wirklich auf ein komplettes System schauen. Was hat sich noch geändert? Ich hatte es vorhin so ein bisschen angedeutet. In der Longevity baut sich ja gerne mal alles einmal so komplett um. Also vor anderthalb Jahren waren die NAD-Infusionen ja noch wirklich ein Riesenhype und super spannend. Mittlerweile wissen wir, dass NAD eben auch proinflammatorisch wirken kann, also Entzündung triggern kann über eine sogenannte CD38-Verstoffwechselung, Aktivierung. Und da muss man sagen, weiß man jetzt, bevor man jemanden NAD geben würde, sei es als Injektion, als Infusion oder als Nasenspray, würde man immer erstmal gucken, ob eine sogenannte stille Entzündung, also die Silent Inflammation, herrscht. Und das ist dann auch bitte nicht nur das hochsensitive CRP, wissen wir mittlerweile auch, gucken wir mehr in die sogenannten Interleukine. Also wir wissen mittlerweile viel mehr, wie wir gucken und suchen. Und wo wir quasi nachschauen müssen. Also da hat sich, finde ich, ein kompletter Wechsel gegeben, wo man wirklich sagt, nee, das machen wir jetzt so einfach nicht mehr. Und was ich auch spannend finde, vor anderthalb Jahren kam ja gerade so diese erste Welle der Messungen des biologischen Alters. Ich glaube, haben wir sogar drüber gesprochen in unserem Podcast. Und da waren wir ja alle sehr hoffnungsvoll, dass wir so in einem Jahr spätestens mehr Klarheit haben. Ich finde, die Klarheit ist gar nicht gegeben. Wir wissen fast noch weniger als vorher, weil wir jetzt sogar noch mehr verstehen. Also wir können natürlich viel mehr Prozesse mittlerweile messen. Wir können den Speed of Aging messen, also wie schnell wir altern. Wir können unterschiedliche Systeme messen, wie zum Beispiel eben nochmal die besagte Inflammation, das Immunsystem, die ganzen Organfunktionen und Co. Aber wir haben mittlerweile auch rausgefunden, dass es natürlich nicht immer ein Vorteil ist, ein junges biologisches Alter zu haben, weil wir ja natürlich wissen, wie wichtig zum Beispiel die erworbene Immunkompetenz ist, ja. Und wir fragen uns dann natürlich, wenn wir jetzt unser biologisches Alter, mit welchen Mitteln auch immer das am Ende dann sein mögen, runterdrücken, verlieren wir dann vielleicht eben auch dieses Gedächtnis, was so wichtig ist? Und wollen wir denn unsere Hormone wirklich wie ein Teenager haben oder wollen wir denn eigentlich die Hormone eher so wie, ich sag mal, Mitte 30, Mitte 40, mit Mitte 50, Mitte 60 haben, ne? Also so diese Schwelle, das ganze Thema auch der Hormone Replacement Therapy, wird sehr, sehr viel diskutiert. In Amerika hat man teilweise gerade auch beim Testosteron Optimalwerte, die finde ich schon sehr sportlich, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was es alles für Nebenwirkungen haben kann. Ich halte sehr, sehr viel von und ich finde die Hormonersatztherapie oder die begleitenden Hormontherapien essentiell, vor allen Dingen für Frauen. Aber ich glaube, da gibt es jetzt noch sehr, sehr viel Klarheit. Da darf man ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Und wenn wir das Thema Frauen eben haben, da gab es jetzt auch einen recht großen Shift eigentlich in den letzten 18 Monaten. Es ist ja explodiert, ne? Ob Halle Berry sich hingestellt hat oder Jennifer Aniston oder wer auch immer es ist, die alle in diesem Perimenopausen-Menopausen-Zyklus drin sind, die wirklich mal so eine Awareness, eine Aufmerksamkeit generieren, was das für uns Frauen eigentlich heißt und was das für einen Impact mitbringt. Und vor allen Dingen, was es für unser komplettes System bedeutet, wenn wir weniger Östrogen zur Verfügung haben. Es wird endlich in die Kommunikation gebracht, dass diese Fehlinterpretation der WHO-Studie damals einfach eine volle Katastrophe war. Und es sind viele Ärzte, die sich mittlerweile auch hinstellen und sagen, nein, Hormonersatztherapie ist essentiell wichtig und fördert nicht Krebs. Wir wissen mittlerweile, dass wir die ganzen Abbauprozesse sehr gut angucken können von unseren Hormonen und da natürlich dann auch präventivmedizinisch total gut agieren können. Und dann, wenn wir von Präventionsmedizin sprechen, natürlich auch dass die viel bessere Erreichbarkeit mittlerweile von präventiver Genetik auch in polygenetischen Risikoscores. Also, dass wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten haben, wirklich in die Krebsgenetik zu gucken und Co. und das auch in Deutschland legal dürfen.
Gibt es irgendwas, wo du deine Meinung geändert hast?
Ja, beim NAD zum Beispiel war ich sehr überrascht. Ich hatte jetzt selber auch nur mal, ich glaube, hatten wir damals auch drüber gesprochen, nur eine NAD-Infusion mal gemacht. Ich fand das so unangenehm und dachte mir, nee, das kann irgendwie nicht sein. Habe aber schon auch mit NMN sehr, sehr viel supplementiert. Und als dann die Studie rauskam, war ich dann doch erstmal so ein bisschen, haben wir jetzt doch da was gemacht, was nicht so viel Sinn macht. Das hat mich auch dazu veranlasst, mit manchen, also es auch einfach klarer zu kommunizieren und es nochmal klarer für mich, auch wenn ich mit selber was mache. Also ich probiere natürlich auch gerne aus, probiere jetzt gerade auch das ganze Peptid-Thema aus und da muss man sich einfach bewusst sein, alles, was in dieser Longevity-Bubble ist, wir haben maximal Daten von Mäusen. Wir haben keine Daten von Menschen. Wir wissen gar nicht richtig, ob das was bringt. Wir können richtig gut in die Biochemie gucken. Die muss man auch verstehen können. Dafür muss man aber auch sicher sein, dass das Labor das alles so anständig misst, dass die Wege zwischen Blut und analysieren, also zwischen Blut abnehmen und analysieren des Bluts im Labor ganz kurze Wege sind, dass da wirklich wenig Fehler passieren und dass man da auch einfach ein bisschen zaghafter ist und viel mehr quasi, also ich lege viel mehr Wert auf Resilienz und emotionales Management. Was, finde ich, auch das Herausforderndste eigentlich ist, da personalisierte Strategien zu finden. Weil da haben wir keine Tablette, die jetzt einfach mal uns entspannt.
Ja, du sprichst da was an, weil es ist ja auch so, dass in dieser Longevity-Bubble, man kann ja ganz viel machen. Und das kann sehr schnell zu einem ganz, ganz großen Projekt werden, ja, weil wir messen. Und es kann ein gewisser Leistungsdruck entstehen, ja? Also aus Performance-Zielen heraus zu schauen, okay, wie kann ich mich noch weiter optimieren?
Und das Problem im Optimieren ist ja, dass wenn wir immer glauben, uns optimieren zu müssen, dann haben wir ja erstmal die Grundlage, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug. Punkt. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit dem Gefühl rumlaufen, ich bin nicht gut genug. Und deswegen sind wir in der Arbeit bei uns mit den Patienten da auch wirklich ganz klar, wir wollen wirklich nur sinnvolle Ziele erreichen. Wir wollen erstmal ein gutes Fundament bauen, eine gute Tagesstruktur und natürlich Technologien mit reinnehmen, wo wir wissen, das hat einen Benefit und aber auch wirklich mehr in Zyklen arbeiten. Mhm. Ich finde auch, was in den 18 Monaten ein Riesenthema war das rund um wirklich diese Diskussion, wie viel Protein brauchen wir denn eigentlich? Und wo richten wir vielleicht einen Schaden an, weil wir quasi zu viel Protein nehmen und dadurch den mTOR-Weg einfach zu sehr modulieren, zu wenig, aber auch nicht gut, ne? Also wie können wir das machen? Wir können teilweise so ein bisschen im Labor eben über das IGF-1, wie wir gerade gesprochen haben, auch ja messen. Aber am Ende ist es, finde ich, immer, ich bin nicht so ein großer Fan von jetzt wirklich abwiegen und ganz genau darauf achten, wie viel esse ich und was. Und wir machen uns ja alle total verrückt. Wo bleibt denn da der Spaß? Und die Freude daran, also kommen wir wieder zur emotionalen Gesundheit, ist viel wichtiger, als genau auf das Gramm Protein am Tag kommen.
Schaffen die wenigsten.
Also, finde ich auch total schwierig.
Ich glaube, ich einen Tag geschafft. oder zwei. Aber wenn ich das als quasi die Menge, die ja besprochen wird, 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Körpergramm Körpergewicht, wenn ich das anstrebe, muss ich ganz viel Fleisch essen oder ganz viele Hülsenfrüchte.
Ja, das ist aber auch wirklich, das ist ja Rhonda Patrick, Peter Attia und Stacey Sims und Co. Ne? Da muss man halt auch immer gucken, was sind das für Menschen, die sind sehr sportfokussiert. Und ich kann ja jetzt nicht diese Schablone auf jemanden legen, der nicht jeden Tag 6-7 Mal die Woche Sport macht. Es schafft und kann einfach auch nicht jeder. Und es ist auch in gewissen Phasen gar nicht unbedingt förderlich, weil wir haben ja auch noch ein Leben drumrum. Ne? Und wenn jemand als Hauptberuf natürlich den Sport hat, ist das nochmal was anderes, als wenn wir den sozusagen neben draufsetzen. Was wir wissen, also Walter Longo war jetzt gerade vor 4-5 Wochen war ich auf einer Konferenz in Napa, wo er gesprochen hat. Er ist jetzt bei 1,2 Gramm ungefähr. Und man darf auch nicht vergessen, klar, wenn wir jetzt eine rein pflanzenbasierte Ernährung haben, brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Protein, als wenn wir eine tierisch-proteinfokussierte Ernährung haben. Und auch selbst mit Proteinshakes ist das einfach auch relativ viel. Mhm. Ich glaube, wir dürfen da einfach den Spaß nicht dran vergessen und lieber dann mal, es ist halt ein bisschen weniger Protein, Hauptsache wir essen bunt, integrieren fermentierte Lebensmittel, nehmen uns Zeit fürs Essen, kauen anständig.
Aber ziehst du irgendwo Grenzen für dich bei Dingen, die du ausprobierst oder nicht ausprobierst? Würdest du Rapamycin ausprobieren wollen?
Nee, ich habe zum Glück einige Freunde aus den USA, die das alle schon gemacht haben und mir alle davon abgeraten haben. Ich glaube, bin persönlich nicht so überzeugt davon, dass die eine Pille alles tut. Also bei Rapamycin ist es zum Beispiel ja so, das hat eine sehr spannende Wirkung, macht aber zum Beispiel auch Aften im Mund. Ja. Ich möchte keine Aften im Mund haben. Das tut mir weh, da habe ich keinen Spaß im Leben. Und weißt du, das bringt dann einfach nichts. Oder sobald ich die nehme, kriege ich dann irgendwo mitten im Gesicht einen Eiterpickel, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht haben. Und dann ist es am Ende immer die Frage, wo möchte ich. Ich möchte ja den Health Spam optimieren, also die Gesundheitsspanne. Und ich möchte maximal toll in diesem Leben leben. Und ich glaube, wir haben so viele Technologien, sei es über Ernährung, Sport, Schlaf, Resilienz, Atemübungen, Eisbaden, Red Light Therapy und Co., dass wir, oder Mitochondrienoptimierung und, dass wir eigentlich ganz viele Technologien und Möglichkeiten haben, die uns jetzt nicht diese Side Effects bringen. Nimmst du das?
Nee, machst du das? Nee, auf keinen
Fall. Also das sind so auch meine Grenzen.
Nee, auf keinen Fall.
Überhaupt diese ganze Immunsuppression, weil wir wissen, wie wichtig das Immunsystem ist. Genau, das ist einfach essentiell und ich sehe es bei meinen Patienten, die Autoimmunerkrankungen haben, wenn die wirklich Biologica, also so heißt quasi die Obergruppe der immunsupprimierenden, also immununterdrückenden Medikamente, die man bei Autoimmunerkrankungen teilweise nehmen muss, die werden auch wirklich häufig dann krank, also erkältet und Co. Das ist auch einfach nicht mehr so leistungsfähig und es ist immer so eine Waagschale, ne? Legst auf die eine Seite was rauf, bewegt sich halt die andere. Dann musst du da auch was rauflegen. Und ich finde, wir wissen dazu einfach noch zu wenig.
Ja, es hat alles seine Konsequenzen und ich bin nicht bereit, die Konsequenzen zu ziehen.
Genau, und vielleicht ist ja jetzt gerade in der Diskussion die Studien rund um Melatonin. Langzeiteinnahme von Melatonin macht Herzinsuffizienz, ja? Aber man muss die Studien halt auch einfach bitte richtig lesen, ja? Also ich bin noch immer ein bisschen überrascht, ne? Wenn sie dann eine Studie machen, wo gar nicht klar strukturiert ist, wie viel genau jeder einnimmt und ob da auch wirklich das drin ist, weil wir kennen auch alle die Studien, oder wir beide zumindest, wo sie in den USA mal Melatonin-Supplements genommen haben und zwischen 0,5 bis 20 Milligramm in einer Kapsel alles drin war und überall die gleiche Dosierung drauf stand. Und ich muss sagen, die Studien sind jetzt eher teilweise nicht so richtig befriedigend, auch für die Interpretation. Und da muss man, finde ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Was immerhin schön ist, seit der Mitte der 90er werden wir Frauen in Studien eingeschlossen und es kommen da immer mehr Studien. Das finde ich total spannend. Was ich sehr spannend finde, wir arbeiten mit einem Amerikaner zusammen, der macht ein unfassbar spannendes mathematisches Digital Twin Projekt, der alles misst, was man messen kann, was ich nicht mal wusste, dass man es messen kann. Also sehr, 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 sehr spannend, der da wirklich N gleich 1, also wirklich 100% personalisiert, abgeglichen mit der UK Bio Data Bank, da so ein Digital Twin aufbaut. Das ist total spannend und ich glaube, da wird relativ viel passieren. Also das ganze Thema AI und mathematische Prozesse, Quantenphysik und Co., das wird uns sicher in ein paar Dingen helfen, mehr zu verstehen und vielleicht dann auch mal weniger ist mehr zu machen, weil manchmal muss man auch einfach wegstreichen. Ich hatte letztens einen Patient, der hat dann 40 Supplements genommen und das eine hebt das andere auf und dann, ne, wir wissen ja auch nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen, wie reinigen denn die Supplementfirmen ihre Maschinen? Was ist denn da jetzt wirklich alles drin? Kapselhülle wissen wir ja schon lange, dass das ein Thema ist und. Ja, also manchmal ist weniger auch mehr.
Absolut. Also ich reduziere, soweit ich kann.
Ja.
Also auch in den letzten 18 Monaten sprecht ihr, also Guido Axmann und du, eher von Fulljevity und nicht mehr Longevity. Wie definiert ihr das?
Ja, für uns ist, wie eingangs gesagt, einfach der ganze Mensch extrem wichtig. Wir finden eine gute Check-up-Medizin schon mal wichtig. Also Daten haben ist super, aber es geht natürlich auch um den ganzen Menschen. Was sind denn deine persönlichen Ziele? Was möchtest du erleben? Wofür möchtest du dich motivieren? Was möchtest du umsetzen? Was ist für dich denn Spaß? Und da kommen natürlich auch solche Sachen dann mal raus, ne? Das fragen halt auch wenige. Wie ist denn dein Sexleben? Bist du erfüllt? Funktioniert das? Dann kommt gerne mal raus, ja, mein Partner, vielleicht müssen wir da auch mal gucken und wir nehmen uns gar keine Zeit mehr. Und also da gibt's einfach so viele Dinge, die damit reinspielen, der berufliche Druck, Themen, der eigene Druck, wo will ich denn hin, wie viel brauche ich denn eigentlich? Heute Morgen mit einem Patienten gesprochen, der hat gesagt, Andrea, also jetzt hast du so lange auf mich eingeredet, also ich habe mir jetzt genau den Personal Trainer gegönnt, weil ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht lebe ich mit dem ein paar Jahre länger und dann haben ja meine Kinder noch Freude daran, dass ich vielleicht noch lebe und ich habe daran noch Freude und das Investment, das macht jetzt total Sinn und ich sage, prima, es hat einen Moment gedauert, aber schön. Und einer unserer Mitte 70-jährigen Patienten war mit seiner Frau auf einer Safari, die er sich viele, viele Jahre gewünscht hat und aufgrund von Gelenkproblemen und Ausdauer und Co. sich nie getraut hat zu machen. Und der kam zurück und der war ganz ausgewechselt, einfach ein Erlebnis gehabt. Und wir, die Dinge, die wir machen, warum wir leben, soll Erlebnis sein. Wir wollen unsere Zeit im Hier und Jetzt einfach wirklich toll in allen Bereichen erleben und uns nicht, ja, zwingen, irgendwo irgendwelche Verhalten zu bilden, mit denen wir keine Freude haben. Und deswegen ist es für jeden individuell. Und das ist einfach das Wichtige. Es ist nicht ein One-Size-Fits-All. Wenn der eine einfach nicht meditieren kann, probiert er bitte einmal irgendwas anderes aus und irgendwann kommt man vielleicht dazu. Aber es hat halt jeder doch auch andere Präferenzen.
Ja, absolut. Absolut. Ja, von daher ist es, glaube ich, ein sehr schönes Konzept, was ihr da verfolgt. Fulljevity.
Fulljevity.
Im Sinne von voll das Leben genießen und leben.
Korrekt.
Sehr schön. Wir haben kurz über Tests für biologisches Alter gesprochen. Mhm. Wie ernst sollte man die nehmen?
Also, ich habe ja schon erklärt, ich glaube, dass die Datenlage ist ganz interessant. Es ist vielleicht spannend für jemanden zu sehen, wo geht man denn hin in gewissen Bereichen. Mhm. Ich persönlich mache, wenn ich Aging-Tests mache, ich finde den Glycan-Age eben ganz spannend auf unterschiedlichen Ebenen. Da gibt es jetzt auch sehr viel Forschung hin zur Hormonersatztherapie und Frauenmedizin. Interessiert mich jetzt halt als Frau, die dann irgendwann auch mal jetzt langsam irgendwann dann in die Perimenopause einsteigt, denke ich mir dann auch, ja, möchte ich jetzt wissen, finde ich total wichtig. Und wenn ich biologisches Alter messe, gucke ich mir primär eigentlich den Pace of Aging, also die Do-Not-Pace an, um mal so ein bisschen zu sehen, alter ich denn schneller oder langsamer und irgendwie korreliert das auch relativ gut und in die Organuhren rein. Aber das ist nicht, ich mache den Test einmal wie, ich mache jetzt einen neuen Pass und da steht dann ein Alter, sondern den soll man wirklich regelmäßig machen und die Dynamik angucken. Mhm. Ich finde aber, ist nicht alltagstauglich für die meisten und wir haben das, also wir bieten es auch nur, also wir machen es nur, wenn der Patient das unbedingt möchte und wenn wir das richtig ausdiskutiert haben, weil einfach, ja, da muss noch viel passieren, glaube ich. Mhm. Und das ist halt Geld ausgegeben, das hat man dann vielleicht im Training, im Personal Training oder in der Breathwork Session vielleicht dann nicht mehr übrig. Und dann finde ich, ist es besser investiert in einen guten Personal Trainer, in einen guten Breathwork Coach und vielleicht in ein bisschen Zeit, sich eine ordentliche eine AI zu prompten für die Ernährungsmedizin.
Das ist ja guter Punkt, guter Punkt. Hast du für dich persönlich eine Routine, die du im Alltag einsetzt, die nicht aufwendig ist, aber eine große Wirkung hat?
Ja, also ich bin sehr, sehr strikt beim Schlaf. Also ich schlafe immer, egal wo, mit Oropax, mit einer Schlafmaske. Es ist relativ kalt im Zimmer, habe aber auch eine dicke Bettdecke, weil ich bin eher so der Wärmetyp, aber dann ist der Kopf immerhin frisch. Ich gehe nahezu, wenn es möglich ist, und ich mache das dann auch möglich, also, wenn ich mich irgendwo zum Essen treffe, ist das bitte, wenn ich es entscheiden kann, eher frühes Abendessen, weil ich gehe auch wirklich früh ins Bett. Ich brauch den Schlaf, ich finde das prima. Ich stehe dann gerne auf und habe morgens eine sehr ruhige Routine, wenn das möglich ist. Ich hoffe dann immer, dass die Kinder nicht zu früh aufstehen, dass sie dann so dazwischen funken. Und sonst habe ich jetzt, das funktioniert für mich im Winter besser als im Sommer, wieder meine Eisbadroutine angefangen auf der Terrasse. Ich habe ein Rotlicht zu Hause, was ich nutze. Ich mache eben Peptide-Cycles gerade, also Zyklen mit unterschiedlichen Peptiden, mit Labormessungen, um einfach mal zu gucken. Ich bin da so einer kleinen Gruppe in USA, wo wir uns sehr, sehr viel dazu austauschen, wo auch eine über 6-7 Jahre Erfahrung damit hat und das unglaublich viel macht. Und ich finde es einfach spannend, das zu sehen. Das sind eigentlich so die Routinen. Und ich messe mich natürlich auch sehr regelmäßig. Ich versuche sehr regelmäßig, den Sport wirklich reinzuplanen. Es fällt mir ein bisschen schwieriger, so strikt den Kalender durchzuziehen, ehrlich gesagt. Aber eben auch Guido und ich, wir behandeln uns gegenseitig komplett wie Patienten. Also wir nehmen uns in der Patientenbesprechung eben auch Zeit für uns und begleiten uns da gegenseitig. Also auch so das ganze Thema Reflexion und immer mal wieder auch rekapitulieren, wo will ich hin, was will ich, lernen Nein zu sagen. Das war für mich ist für mich eine ganz wichtige Routine, lernen auch mal Dinge abzusagen und Nein zu sagen. Das halte ich für sehr wichtig. Das ist auch ein Teil der Routine. Es geht nicht immer nur darum, dass man irgendwas physisch Greifbares macht, sondern Positive Thinking, sich auch mal dabei erwischen, dass man mal auch ein bisschen rumträumen darf sozusagen.
Unbedingt.
Und neugierig bleibt.
Du hast Eisbad erwähnt, man liest ja immer mehr, das Eisbad für Frauen, sollte man vorsichtig sein, warum?
Ja, also da gibt's ganz spannende Daten, wo das halt zeigt, dass vor allen Dingen die hormonelle Regulation bei Frauen sensitiver ist und quasi dieser, ich sag jetzt mal, kurze Schock durch das Eis und die Ausschüttung von den Hormonen für Frauen je nach Zyklusphase und Alter etwas problematischer oder schwieriger sein könnte, weil die Resilienz aufgrund eben der hormonellen Umstellung vielleicht nicht immer so gegeben ist und wir eben auch sehen, dass es nicht so kalt sein muss wie bei Männern, um den gleichen Benefit zu erreichen. Ich finde immer, man darf das selber so ein bisschen ausprobieren. Ich mag das ehrlich gesagt sehr kalt auch, weil ich das Eisbad wirklich mag, auch um mal den Kopf ruhig zu bekommen. Aber es zeigt uns halt auch wirklich, wir Frauen sind einfach keine kleinen Männer.
Das ist so.
Ja, und schön, dass wir da jetzt Daten zu haben. Aber am Ende geht es auch darum, Hauptsache man macht's. Ne? Ja. Es gibt auch Männer, die wirklich Schwierigkeiten haben mit kalten Temperaturen. Das ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn ein Mann bei 8 Grad das Eisbad macht. Bleibt da halt 3-4 Minuten drin sitzen. Ist nicht schlimm.
Nee, ist es auch nicht. Also ich kriege den Kopf nicht frei im Eisbad, weil ich denke irgendwie, es ist so kalt. Und bin voll fokussiert auf meine Atmung. Ja, das ist das Einzige.
Aber kriegst du nicht dann in dem Moment den Kopf frei, weil dir nicht das andere Zeug im Kopf rumschwirrt.
Ja, genau. Also genau, das stimmt. Also,
und ich finde, dieser Dopaminrausch danach, das ist schon toll.
Das aus dem Eisbad aussteigen ist hervorragend.
Oder?
Das stimmt.
Ja.
Nee, ich mach's gerne, aber es kostet immer Überwindung. Ja, es ist nicht so, dass ich mich freue, reinzusteigen.
Ach so, ja, nee.
Ich muss für mich selber immer runterzählen, 3, 2, 1 und dann tauche ich ein mit schweren Atemzügen.
Aber ich finde auch mal so ein bisschen diesen inneren Schweinehund besiegt kriegen. Ja. Das ist halt für mich was ich auch brauche, weil ich mache ja nicht alles immer gerne. Und wenn ich versuche das zu fokussieren, was ich gerne mache, aber wir haben halt alle Dinge, die wir nicht so mögen. Und dann sieht man auch, hey, das ist auch mal ganz gut.
Ja.
Mir fing es am Anfang vieles so schwer, Krafttraining zu machen, weil ich einfach es viel cooler finde, auf dem Fahrrad zu sitzen oder zu laufen, so diese Ausdauersachen irgendwie machen. Und mir ist das wirklich schwer gefallen, weil ich fand es auch so langweilig, dass du dann immer zwischen den Sätzen musst du so Pause machen. Und ich denke, was machst du denn dann die ganze Zeit? Und ich fand das so ineffektiv irgendwie.
So.
Ich dachte so, ich habe so Zeit verloren, das ist irgendwie doof. Und das ist ja auch was. Es ist so ein wichtiger, großer Benefit, dass wir Frauen, da einfach mal wirklich loslegen und machen und irgendwann dann doch spüren, dass es sich gelohnt hat, den Schweinehund zu überwinden.
Absolut. Also ich freue mich, wenn ich Pause habe zwischen den Sätzen, ja, weil ich dann atmen kann und nicht mehr ganz so erschöpft bin und die Muskulatur sich ein bisschen erholen kann, bevor es wieder weitergeht. Also, ja, liebe Grüße an meinen Trainer. Gibt's denn, siehst du irgendwas, neue Gadgets? Du weißt ja, ich bin großer Freund von viel Messen und Machen, die du gesehen hast, die du ganz cool findest. Also irgendwas, was ich mir zulegen sollte?
Nee, ich finde eher, dass sich die aktuellen Gadgets sehr gut erweitert haben um unterschiedliche Tools. Also mittlerweile kann man ja auch die Laborwerte als PDF hochladen und Co.
Ich glaube.
Und?
Ja. Es ist eine klassische Auswertung, also hat mich jetzt bislang noch nicht umgehauen, muss ich sagen.
Ja, aber du hast natürlich auch nochmal ein anderes Wissen da drin, ne? Ich hoffe schon, dass da dann auch Optimalwerte und Co. mit reingebracht werden. Ich finde das ganze Thema Neurostimulation und Kognition sehr spannend. Da gibt's ganz interessante Geräte, aber die sind halt wirklich eher so ein, ich sag mal, B2C-Produkt, also ein Klinikprodukt, nicht für den klassischen Hausgebrauch will nicht jeder 50, 60, 70.000 Euro ausgeben. Und deswegen, mir ist jetzt kein Gadget bekannt, wo ich sage, boah, also das muss ich jetzt unbedingt mir zulegen. Ich finde, die aktuellen haben sich richtig gut weiterentwickelt. Aber ich messe ja auch nicht mehr so viel. Ne? Ich bin ja gar nicht so der Datenfan. Also wir sehen das bei unseren Patienten. Die Frauen sind da gar nicht so fokussiert wie die Männer. Ich, du siehst, bei mir ist nichts dran heute. Gar nichts. Und ich genieße das auch, weil es setzt mich weniger unter Druck. Und wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, dann ziehe ich es an, wenn ich nicht selber drauf komme, was es ist. Aber das ist der Geschlechterunterschied, würde ich sagen.
Ich bin noch nicht so weit. Ich kann es nicht ablegen. Also, es ist
eine kleine Suchtthematik.
Auch. Ja, gebe ich zu. Ja, mein Name ist Hardy. Ich bin datensüchtig. Und
aber es ist ja für viele so, dass sie dann auch wirklich teilweise sehen, okay, hier ist jetzt, ich mache was richtig. Ja. Und man ist ja auch manchmal so lost, ne?
Ja, das stimmt. Aber trotzdem schaue ich ganz gerne auf meine Daten und erfasse auch viel. Wir haben es eigentlich schon angesprochen, dass die meiste Zeit reden wir über Bewegung, Ernährung,
Schlaf.
Soziale Interaktion, Schlaf und haben das ganze Mentale außen vor gelassen. Und,
hat sogar Peter Attia quasi in seinem Buch außen vor gelassen. Er hat es ein bisschen angeteasert.
In seinem letzten Kapitel hat er's erwähnt.
Aber so ein bisschen, wie mache ich das denn greifbar? Also was heißt das denn eigentlich? Was muss man machen und was kann ich machen? Das ist noch sehr ungreifbar, finde
ich, für eine
breite Masse.
Ja, also für mich war es sehr deutlich, aber du hast vollkommen recht, dass wir die mentale Gesundheit häufig außen vor lassen und welchen Einfluss das auf die Langlebigkeit hat, also länger gesund zu leben.
Ja, und dann die emotionale eben auch. Und
Weil
die Emotionen, die spielen jede Millisekunde mit. Und das ist natürlich schwierig zu messen. Also wie will ich denn quantifizieren, welche Narrative ich mir die ganze Zeit sage, die vielleicht falsch sind? Also da wird es einfach studientechnisch ein bisschen herausfordernd werden. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und da passiert viel Interessantes, auch natürlich sehr interessante Forschung rund um posttraumatische Belastungsstörungen, die ganzen Psilocybin-Pilze und.
Aber es gibt wahrscheinlich, das sind ja ernste Themen, da gibt es keinen Mindset-Hack, den ich anwenden kann.
Ach, schön wär's.
Ich meine, ich kann sehr positiv Self-Talk machen.
Ja, aber ich glaube, das ist eben wichtig, dass man sich überhaupt um das Thema kümmert. Wir hatten jetzt auch auf einer Konferenz dieses ganze Thema AI und ich weiß nicht, wer mit ChatGPT mal diskutiert. Also ich finde, der ist sehr pleasing sozusagen. Mhm. Also der ist immer so sehr positiv, wo ich mir manchmal denke, also würde ich mir jetzt selber eine andere Antwort geben, um mal auch da ein bisschen Kontra zu geben. Und da kann man natürlich auch mal schnell in eine schwierige Richtung laufen, finde ich. Bin ich ganz gespannt, was da passiert.
Ja, also
auch mit Emotionen und Consciousness der AI und die ganzen kognitiven Prozesse dahinter. Es wird ja viel diskutiert, auch inwieweit AI und Robotik in der Pflege zum Beispiel übernehmen kann, wie Emotionen über eine AI transportiert werden. Es gibt ja auch Brillen, wo du anhand der Augen- und Pupillenreaktionen Emotionen quasi ablesen kannst und Co. Ich glaube, da passiert relativ viel. Weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil ich mag Menschen gerne und Persönlichkeiten auch spüren und beim Roboter, bei einer AI, ob man da jetzt wirklich was spürt, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber man weiß ja nicht, was noch passiert in der Entwicklung. Also es geht ja alles rasend schnell und exponentiell.
Ja, also es gibt auch viele Assistenzsysteme, die im Krankenhaus helfen, zum Beispiel, damit die Pflegekräfte mehr Zeit wieder für den anderen Menschen haben. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung.
Mhm.
Aber du hast recht, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Ja.
Omar Harun hat gesagt, ich kann Facelift machen und dich außen schön aussehen lassen, aber wenn es dir innen drinnen nicht gut geht und du mental jetzt nicht hässlich bist, aber
traurig bist und dann nicht das strahlst, genau, dann bringt auch dann bringt jeder Biostimulator nichts. Und er operiert ja toll, also er macht ja tolle Sachen.
Aber siehst du das ähnlich auf die Longevity-Szene jetzt übertragen oder aufs Biohacking, das Gesundsein?
Das Strahlen von innen ist essentiell wichtig.
Also das, was das, was er Inner Glow nennt.
Ja. Hat er recht. Recht hat er.
Ja.
Aber das kann man auch nicht erlernen. Da darf man dann auch mal reingucken und schauen, was blockiert mich denn, was frustriert mich denn, wo möchte ich denn eigentlich hin und ist das jetzt machbar oder nicht? Also es gibt ja auch Momente, wo man vielleicht gewisse Dinge nicht verändern kann, weil man für eine gewisse Zeit in gewissen Patterns irgendwo drin sein muss, aber dann nicht immer wieder daran sich niedermachen und so. Also ja, der Inner Glow ist super wichtig. Positive Thinking.
Absolut. Aber es ist halt leider nicht alles.
Es kann auch nicht jeder. Ich hatte mal mit einem eine Diskussion darüber, ob man das erlernen kann. Schwierig, glaube ich. Entweder ist man ein positiver Mensch oder nicht. Und wenn man kein positiver Mensch ist, dann darf man sich vielleicht Strukturen antrainieren, gewisse Dinge mal so sein zu lassen, anstatt sich immer runterzuziehen.
Es ist ja so, dass Langlebigkeit wird oft damit assoziiert, dass es eine Frage von Ressourcen ist. Also nicht nur Geld, aber auch Geld, Zeit und Bildung. Nicht jeder hat den gleichen Zugang dazu. Ich frage mich, wie kann man das noch demokratischer denken, das Thema Gesundheit? Und wie können wir das System verändern, damit Prävention kein Privileg ist? Weil heute haben wir ja kein Gesundheitswesen, sondern eher ein Krankenwesen. Dass wenn du, sobald du krank bist, hast du eine super Versorgung in der Regel, aber nicht, wenn du gesund bleiben willst und gesund bist, weil also, dann interessiert sich keiner mehr für dich.
Das wird sich ändern. Ich darf da nur ganz wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich durfte letzte Woche bei einem Termin im Bundestag teilnehmen, der auch jetzt weitergeführt wird. Da wird sich was verändern, da muss sich auch was verändern, das muss man wirklich sagen. Ich hatte am Dienstag ein Panel in London, wo einer der Chefwissenschaftler von Blueprint, von Brian Johnson, mit am Tisch saß und die haben auch Ziele da wirklich für die Demokratisierung von Longevity zu sorgen. Jetzt bin ich da ein bisschen kritischer dem nach, aber zumindest klang das schon mal relativ hilfreich. Wir haben Biomarker-Datenbanken, die relativ helfen. Es kommen viele Startups mittlerweile hoch, viele Arbeitgeber supporten dieses ganze Thema. Es muss sich leider der Markt noch ein bisschen bereinigen von dem, was halt leider Quatsch ist und was hilfreich ist. Aber da wird sich auf jeden Fall was verändern müssen. Und allein dadurch, dass dann die Nachfrage steigt, werden sich die Kosten natürlich dann irgendwann auch stabilisieren. Aber das wird auch einfach noch ein bisschen dauern, weil wir beide sind in einer Bubble, Hardy. Ne? Das darf man auch wirklich nicht vergessen. Ich war vor 4 Wochen in Hamburg auf einem Panel einer Food-Konferenz. Da war einer von der Geschäftsführung von der Nagel Group. Die Nagel Group, die haben unzählige LKWs, Riesen, einer der größten, glaube ich, Logistikunternehmen. Mhm. Die haben gesagt, ja, es ist prima, dass wir hier von Gesundheit und Langlebigkeit reden, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie exponentiell das zugenommen hat, dass wir eigentlich per Definition ungesunde Lebensmittel transportieren. Und die Nachfrage daran ist massiv gestiegen. Das heißt, wir haben hier einen riesen Gap. Und das ist auch einfach mit der Entwicklung der ganzen Kosten, die in einem Privathaushalt auf einen zukommen. Und dann das Investment in Gesundheit. Ja, das ist noch eine ziemlich große Herausforderung, ehrlich gesagt.
Wenn du so, ich sag mal, 15 bis 20 Jahre in die Zukunft schaust, wie verhalten wir uns? Sind wir gesünder? Sind wir noch technischer? Messen wir mehr? Was meinst du?
Also ich hoffe, dass sich der Gap, also das Loch sozusagen zwischen Healthspam und Lifespam deutlich verkürzt hat. Im Moment sehen wir das ja gar nicht, aber ich hoffe, dass der aneinander geht, dass wir alle länger gesund und vor allen Dingen glücklich und vital sind, egal was dazu beisteuert. Ich glaube, wir werden mehr Daten haben und mehr messen. Ich hoffe, dass der Zugang deutlich besser wird und dass sich eben nicht diese zwei Welten noch mehr auseinander bewegen. Ich hoffe, wir kriegen mehr Möglichkeiten und Antworten, dass wir ein gesundes, erfülltes, glückliches Leben führen können und maximal wenig krank sind.
Ja, das hoffe ich auch. Welche drei Tipps möchtest du erneut unseren Hörern mitgeben zum Schluss?
Schaut euch eure Emotionen an. Vergesst nicht Emotional Aging. Die Emotionen sollten wir nicht vergessen und dürfen da reingucken. Das Thema Resilienz und Stressmanagement ist essentiell und da geht es nicht um Stress vermeiden, sondern um Stress gut handeln können. Mhm. Und bleibt alle neugierig, passt auf, was passiert. Glaubt bitte nicht alles, was im Internet so rumfliegt. Und setzt da eine smarte Brille auf und hinterfragt auch bitte.
Super. Andrea, ganz vielen Dank, dass du ein zweites Mal in den Podcast gekommen bist.
Danke, dass ich ein zweites Mal hier sein durfte.
Immer gerne. Wir machen auch bestimmt nochmal ein drittes oder ein viertes Mal, okay. Weil ich schätze den Austausch mit dir. Du bist sehr wissenschaftlich fundiert in deinen Aussagen und hilfst somit den Menschen ein bisschen mehr zu verstehen, was passiert im Körper. Du bist in der Lage, das in einfacher Sprache zu übersetzen, was nicht jeder schafft. Und deshalb ist es ganz wichtig, was du tust. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Die Fakten der Folge.
Von Andrea wissen wir, Longevity ist kein Leistungsprojekt. Der Gedanke an ein langes, gesundes Leben sollte uns stärken und nicht zusätzlich unter Druck setzen. Es geht nicht darum, nicht gut genug zu sein, sondern darum, mehr Lebensqualität zu gewinnen. Und Gesundheit ist individuell. Es gibt nicht die eine Lösung, keine eine Pille, keinen universellen Ansatz. Wer seine Healthspan verlängern möchte, profitiert am meisten davon, verschiedene Tools auszuprobieren und herauszufinden, was dem eigenen Körper und Leben wirklich gut tut. Und genau das ist auch mit Fullevity gemeint, also den ganzen Menschen zu betrachten. Ziele, Motivation, Alltag, Emotionen. Nicht nur Blutwerte oder Biomarker zählen, auch psychische und emotionale Gesundheit formen unsere Lebensqualität. Ein spannender Punkt für mich ist deswegen auch, dass Emotionen Gesundheitsfaktoren sind. Innere Haltung, Gefühle und positives Denken wurden lange unterschätzt. Dabei beeinflussen sie unser Wohlbefinden und unsere Gesundheitsspanne entscheidend. Der Inner Glow ist kein Lifestyle-Begriff, sondern ein echter Gesundheitsparameter. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja nochmal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Wer sich nochmal die erste Folge mit Andrea anhören will, kann jetzt zur Folge 11 wechseln. Also nach meinem Random Reminder natürlich.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Wärme entspannt deine Organe. Wusstest du, dass Wärme nicht nur Muskeln beruhigt, sondern auch deine inneren Organe? Ein warmes Körnerkissen oder eine Wärmflasche auf dem Bauch erhöht lokal die Durchblutung und entspannt die glatte Muskulatur im Magen-Darm-Trakt. Das kann Krämpfe lösen, nervöse Bauchbeschwerden reduzieren oder sogar den Parasympathikus aktivieren, also den Teil des Nervensystems, der für Ruhe, Verdauung und Erholung zuständig ist. Was tun? 5 bis 10 Minuten Wärme auf den Bauch legen, besonders bei Stress, Unruhe, Blähbauch oder Krampfneigung. Atme dabei ruhig in den Bauch, um den Effekt zu verstärken. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Ein bisschen Wärme von außen bringt erstaunlich viel Ruhe nach innen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.